So, ihr Lieben, wir kommen also zu unserer letzten Session. Jemand sagte, was, schon wieder und immer nochmal, nicht schon wieder, sondern nochmal Seminarunterlagen. Ja, ich bin so ein Typ, ich denke dann immer, das machen wir, wir nutzen die Zeit aus. Und ihr habt also wieder insgesamt zwei Blätter vor Rückseite, aber gut. Und ich dachte, es ist nochmal gut, weil wir ja schließlich eine Wächterberufung haben, uns nochmal das ganze Thema anzugucken, wie ist das mit Wachen im Gebet. Und es ist ja auch diese Adventszeit, es ist ja auch diese Zeit, wo der Herr uns dann auch auffordert, wenn es dunkel wird, so, wir sollen auf ihn schauen, na, wir sollen wachen, wir sollen wachsam sein. Und ich beginne mal mit der Bibelstelle, die wir in Kolosser 4, Vers 2 finden, wo es heißt, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Und ich bin dann so ein Typ, der denkt manchmal über so ein paar Wörter nach, über die ich da stolpere. Nämlich, ich stolperte über das in ihm. Wie kann ich denn im Gebet wachen? Was ist denn damit wohl gemeint? Das hat mich so geleitet dann in der ganzen Zeit, in dem Bibelstudium auch. Etwas bewachen, das brauche ich ja nur, wenn es irgendwie Feinde gibt, die mir das klauen könnten, nicht wahr? Und dann denke ich, wenn es heißt, im Gebet zu wachen, dass es bedeutet als erstes, dass ich ständig damit rechne, dass ich überhaupt in einer geistlichen Auseinandersetzung bin. Das ist ja oft was wir vergessen. Also wir vergessen oft, dass wir letztendlich, dass das Reich Gottes in einer Konflikt- und ja in einer Kampfsituation, wie wir das gestern gesehen haben, mit dem Reich der Finsternis steht und dass das nicht irgendwann mal Pause macht. So, dass wir also ständig in einer geistlichen Auseinandersetzung eigentlich stehen und das fällt uns schwer. Wir sind nicht darauf angelegt, so ständig sozusagen in einem Kriegszustand zu leben. Ja? Das wollen wir nicht, haben wir gar keine Lust zu und das ist auch ganz normal. Gott hat uns in dem Sinne auch nicht dazu gemacht, dass wir ständig im Krieg leben mit Menschen oder so, aber es ist eine Konfliktsituation, von der wir ja gehört haben, es ist Gottes Konfliktsituation auch, in die wir mit ihm hineingekommen sind. Er ist derjenige, der den Sieg nachher über den Feind hat. Er besiegt ihn. Das haben wir alles nicht gemacht. Ja? Das ist nicht unsere Wahl gewesen, sondern wir waren in Gefangenschaft dieses Reiches. Wir sind versetzt worden in das Reich, aus dem Reich der Finsternis, aus einer Herrschaftsgewalt, unter eine andere Herrschaft gekommen. Aber diese beiden Herrschaftsgewalten haben einen Konflikt miteinander. Und deswegen ist Wachsamkeit notwendig, weil es eben diesen Kriegszustand gibt. Den haben wir nicht, wir haben ihn durch die Sünde in gewisser Weise veranlasst, dass wir jetzt in diesem ganzen Konfliktfeld drin stehen, ja, auf die Art und Weise. Aber Paulus ermahnt uns ja deswegen auch nicht ohne Grund, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anlegen und dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen und das in einer Umgebung der Erde, die ständig uns was anderes sagt, als was uns das Wort Gottes sagt. Und deswegen ist für mich, nach all dem, was ich mir da angeguckt habe, habe ich als erstes gemerkt, Wachsamkeit ist überlebensnotwendig, ja? Überlebenswichtig und wir brauchen es, um geistlich zu überleben. Denn wenn wir nicht wachen, dann werden wir übervorteilt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an die ganze Situation der Terrorbedrohung denken, ja, da wird jeder plötzlich wachsam. Lebt mal in Israel. Ich gehe jetzt nach Israel Und da ist das so ganz normal, die Leute laufen alle rum, Soldatinnen, Soldaten, die haben immer ihr Gewehr mit, da muss man sich ja mal dran gewöhnen, wenn man das noch nicht gekannt hat. Du kommst plötzlich in ein Land, da sitzen im Bus die Leute mit dem Gewehr neben dir und auf der Straße laufen sie mit dem Gewehr rum und so. Das ist ja erstmal auch gewöhnungsbedürftig, ja. Aber da ist das ganz normal. Die Israeliten leben in einem ständigen Dauerspannungszustand im Natürlichen, weil sie ständig damit rechnen müssen, es könnte irgendwo ein Terrorangriff sein, es könnte irgendwo das Land angegriffen werden. Die haben auch eine Dauerbeschallung von Radio. Als ich das erste Mal in Israel im Kibbutz gearbeitet habe, lief ständig das Radio. Ich bin mal wahnsinnig geworden, bis ich begriffen habe, es muss laufen, um Alarmsignale und Terrorwarnungen und Raketenwarnungen und solche Sachen mitzukriegen. Die müssen so, also nichts mit Ruhe. Und Stille und so. Ja, das kann sich der normale Israeli gar nicht leisten, weil diese ganzen Ebenen laufen eben auch über die großen Kommunikationskanäle. Also, dieses in einer Terrorsituation zu leben sozusagen, macht in Israel im Natürlichen die Leute automatisch wachsam. Und die haben eine Grundwachsamkeit, die sofort alarmiert wird. Die gucken sich überall um, wenn sie sich im Restaurant setzen, wo ist denn der Ausgang? Und all diese Sachen, die sind darin trainiert. Und eigentlich so, wie wir immer wieder sehen, wie im Natürlichen, so im Geistlichen. Und bewacht werden muss eben das, was mir kostbar ist. Und jetzt ist so die erste Frage, ist dir dein Gebetsleben mit Gott so etwas wie ein kostbarer Schatz? Ja? Wenn es ein kostbarer Schatz ist, dann willst du ihn nicht, dass es dir geraubt wird. Ja? Dann ist es eben etwas da, da guckst du drauf, ja? Und das schützt du. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir die Absichten und Pläne des Feindes erkennen, dass wir nicht ohne Verständnis sind, das will Gott ja gar nicht, dass wir irgendwie völlig unwissend sind über die Art und Weise, wie wir angegriffen werden könnten und was für dunkle Pläne und Absichten es gibt, um uns geistlich zu berauben. Und oft nicht nur geistlich. Sondern auch gleich noch an Leib und Seele. Ne? In so vielen Bereichen können wir beraubt werden. Aber jetzt geht es mal um unser Gebetsleben. Und wenn wir diese Pläne aber kennen, dann können wir nicht so leicht übervorteilt werden. Ja? Also das ist im Grunde genommen die Aufgabe von Wächtern, von Soldaten und so weiter, dass sie sich eben sehr wohl damit beschäftigen, auf welchen Wegen könnte der Feind kommen. Und da stelle ich dann ganz besonders die Wachen hin. Also die Zugangswege, die vielleicht offen sind, die werden besser bewacht als die, die sehr unzugänglich sind. Und das heißt, deswegen sagt es uns in 2. Korinther 2,11, damit wir eben nicht übervorteilt werden vom Satan, denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat. Und ich denke, der Grundsinn ist uns allen wohl bewusst. Jesus sagt es ganz klar, ist ein Räuber. Ist ein Mörder, ist ein Lügner. So. Also das ist sein Wesen. Und von dem Sinne wissen wir, was er im Sinn hat. Zu berauben, deswegen die Wachsamkeit, zu töten. Und auf der anderen Ebene belügt er uns permanent. Auf allen Ebenen. Über uns selber, über Gott, über die anderen Menschen. Er ist ein Lügner, er kann nichts anderes. Aber das sind seine Wege, mit der er kommt. Und dieses griechische Wort, das damit übervorteilen übersetzt wird, heißt eigentlich wörtlich, eine größere Portion bekommen oder behalten oder eine Beute machen, damit er also nicht eine Beute machen kann bei uns. Ja? Dann kann er, wenn wir das also wissen, was seine Wege sind, was seine Methode ist, dann kann er uns nicht so leicht übervorteilen oder betrügen. Ihr kennt das wahrscheinlich so, es gibt immer mal diese Warnungen der Trickbetrüger. Mhm. Ne? Und also es ist unglaublich, die kommen immer wieder mit einem neuen Trick. Und letztens bin ich tatsächlich, ich hab immer so ein bisschen gelacht, wenn ich dann in der Zeitung gelesen habe, ah, naja, und auf das fallen die Leute rein und was und so, ja. Und habe meinen Hochmut ist gedemütigt worden. Eines Tages rief bei mir jemand an, ja, und sagte, er wäre von der Polizei. Und in der Nähe wurde eingebrochen und ich sollte, ob ich denn wertvolle Sachen hätte, und die sollte ich doch. Und ich habe ja nicht wirklich wertvolle Sachen. Ich so ganz ehrlich, nö, also bei mir könntest du nichts kaufen, ich habe gar nichts Wertvolles. Ja. Und dann versuchte der abzufragen, haben sie nicht dies oder das? Ne? Und irgendwie fand ich das nach einer Weile dann doch merkwürdig. Und dann habe ich aufgelegt und habe die Nummer geguckt und habe die zurückgerufen und stellte fest, ach, das ist gar nicht die Polizei. Dann rufe ich die Polizei an, dann kam die zu mir. Haben die mich fertig gemacht? Fand ich nicht so nett, aber die haben mich so fertig gemacht. Wie können Sie bloß denken, dass die Polizei bei Ihnen anruft? Die Polizei ruft nie bei Ihnen an, ja? Und, ja, das dürfen die nicht, ja? Und das war eine wichtige Aussage für mich. Die Polizei darf nicht einfach bei mir anrufen, ja? Und also, die haben mich also richtig zur Schnecke gemacht. Wissen Sie denn nicht, dass das alles gar nicht geht, ne? Na gut, aber dieses Übervorteilen, und ich glaube, im Geist ist das eben auch eine Warnung. Wir dürfen uns nicht zu sicher dünken. Hochmut kommt vor dem Fall. Und wer steht, soll zusehen, dass er nicht fällt. Ja? Und also, es ist nicht so, dass wir eine Grundunsicherheit haben sollen, aber eine Grundaufmerksamkeit. Und wenn wir eben wissen, das ist ein ganz gemeiner Trickbetrüger, der Feind, ja, dann bin ich anders aufmerksam und kann mir nicht immer sagen, naja, also ich kenne ja alle seine Tricks und Schliche. Der hat immer noch ein paar drauf, die ich noch nicht kennengelernt habe. Ja. Also von daher kann ich nur sagen, dass Gott will, dass wir nicht übervorteilt werden, aber es passiert einfach immer wieder und wir dürfen daraus lernen und einen neuen Trick. Und die anderen waren und sagen, wisst ihr, da bin ich drauf reingefallen. Aber das ist auch nur einer der üblen Tricks. Ne? Wachen, so ein Wachdienst, kann theoretisch ziemlich langweilig sein. Ja? Wenn ihr mal beobachtet habt, die Leute, die so, sagen wir mal, vor so einem Gebäude stehen, was sie bewachen müssen, 3 Schritte nach rechts, 3 Schritte nach links. Ja? Und das ist auch ganz schön schwierig, weil es ja die Daueraufmerksamkeit eigentlich erfordert. Jetzt haben die gerade in Brandenburg bei dem, ich weiß nicht, der Vizepräsident des Landtages, der wohnte in einem Haus, es wurde bewacht, seine Wohnung, drüber haben sie eingebrochen. Da fragt man sich natürlich, wie wachsam waren denn die Wachleute, die auch unten vom Haus standen. Aber Wachsamkeit die ganze Zeit durchzuhalten, ist nicht so einfach. Dann quatschen die ein bisschen und so. Ne? So, aber Gott ist nicht so der Gott, der uns in die Langeweile schickt. Ne? Sondern, jetzt kommt ja was ganz Spannendes, in dem Vers heißt es ja, wacht in ihm mit Danksagung. Und da, in dieser Ebene, werde ich selber wach. Also wenn ich Gott danken kann, im Gebet, das aktiviert mich, ja, und es macht mich munter. Und wenn eine der Ebenen ist, dass ich im Gebet wache, wenn das eine der Methoden ist, dass ich es eben mit der Danksagung zusammentun, dann hält mich es, also dann schlafe ich nicht so schnell ein, ne? So, die Danksagung. Es heißt ja auch immer wieder dieses, wir wissen es ja, so vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, erinnere dich, denn ist ja klar, der Feind kann uns nicht so leicht übervorteilen. Wenn wir uns immer wieder dessen erinnern, wie gut Gott ist und was er alles für uns getan hat und was sein Wesen ist, aber wir brauchen dieses tägliche Erneuern, ja? Damit habe ich mich jetzt mal gewappnet. Ich weiß, wie Gott ist, und wenn jetzt eine Lüge kommt, dann falle ich nicht so schnell darauf rein. Weil ich habe mich ja gerade erinnert, wie toll Gott ist. Und wenn jetzt einer sagt, aber das nicht und das nicht, dann bin ich da anders vorbereitet. Ja? Eine andere Ebene, wo es heißt, in diesem Epheser 6,18 Stelle, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Und jetzt geht es hier nicht nur darum, dass ich also wachsam überhaupt bin, sondern es geht darum, dass ich eine Beharrlichkeit beim Wachen habe. Das heißt, was wir schon auch beim Wächterrufgebet sehen, diese Regelmäßigkeit, diese Disziplin, diese Beständigkeit. Also nicht einmal mich vors Gebäude hinstellen und gucken, kommt jemand und will da was Böses zu tun, sondern regelmäßig. Und eben unser Wächtergebet ist diese 24-Stunden-Wache. Und natürlich werden Wächter abgewechselt. Man kann nicht 24 Stunden wachsam sein. Gott hat uns nicht so gemacht, dass das funktioniert mit unserem Gehirn und mit unserem Körper. Aber dass wir Ebenen haben, wo wir immer wieder in dieses beharrliche Wachen hineingehen, und zwar auch für alle Heiligen, heißt es, also für die, die uns vor Augen stehen, für die Gemeinde, für die Brüder, für die Schwestern, dass ich dranbleibe, dass ich eben nicht so schnell aufgebe. Wachen ist keine Einmalaufgabe. Und die Frage ist ja auch, warum reicht es denn nicht so einmal? Ja? Und da kommen wir wieder zu dem, was wir auch gestern hatten, dass Gott Verantwortungsebenen aufteilt. Er nimmt erstmal grundsätzlich über alles Verantwortung und sagt, ich bin der Herr, ich bin der Allmächtige und alles gehört mir und alles wird von mir regiert. Und dann fängt er an zu delegieren, wie das auch ein guter Firmenchef macht. Ja? Natürlich gibt es den Top-Leiter, aber ein guter Leiter delegiert eben und macht nicht alles alleine. Und so geht das im Reich Gottes auch. Gott macht nicht alles alleine, der hat auch überhaupt keine Freude daran, alles alleine zu machen. Er delegiert Verantwortung und er delegiert Verantwortung an uns. Und der Schutz vor den Angriffen des Feindes macht Gott nicht automatisch für uns. Der sagt, pass mal auf, das ist deine Verantwortung. Das ist deine Verantwortung, wachsam zu sein. Und dann, wenn du merkst, du wirst angegriffen, natürlich bin ich deine Hilfe. Sofort kannst du mich immer zur Hilfe holen. Ja? Aber aufpassen, das ist deine Aufgabe, wachsam zu sein. Und natürlich wird Gott uns auch durch den Geist alarmieren wollen und uns weiter hineinführen wollen in die Taktiken des Feindes. Dazu muss ich aber sein Wort studieren, dazu muss ich mich damit auseinandersetzen. Wenn ich sage, ach, gibt's alles nicht, ich habe auch gar keine Lust, es mir zu anstrengen, dann lehne ich einfach diese Ebene der Verantwortung ab und Gott sagt, nö, ich nehme sie auch nicht, ich habe sie dir gegeben. Und wenn du nicht willst, okay, ist deine Entscheidung, aber in seiner Liebe natürlich kommt er dann immer wieder und versucht uns zu helfen, aber grundsätzlich entmündigt er uns nicht, er hat uns eine Verantwortungsebene gegeben. Und so ist es, wir wissen, das jetzt eben ist es ganz klar, sehen wir im Natürlichen ja auch, wenn man eben nicht wachsam ist, dann wird man einfach überrumpelt und kann dem Feind ja auch keinen Widerstand leisten. Und es heißt ja in der Bibel, eben, das sollen wir ja machen. Seid nüchtern, in 1. Petrus 5, Abvers 8, seid nüchtern und wacht. Also im betrunkenen Zustand kann man nicht so gut wachen, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und dann heißt es, dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. So, das bedeutet ja, also widerstehen kann ich nur einem Feind, den ich überhaupt als Feind erkenne. Wenn ich gar nicht merke, dass da ein Feind ist, werde ich ihm keinen Widerstand leisten. Das heißt, die Wachsamkeit ist die Voraussetzung, Widerstand leisten zu können. Denn sonst wäre ich eben einfach übervorteilt. Und zack, und weg sind meine Schätze. Na, hätte ich jetzt da also weiter telefoniert mit dem angeblichen Polizisten. Ich habe dann später gelesen, was das für eine Masche ist. Die wollen dann, die sagen dann, bringen Sie mal Ihre Sachen in Sicherheit, wir warten da draußen, packen Sie mal Ihr Geld ein, Ihr und übergeben sie das uns. Ne? Ich meine, so doof wäre ich nicht gewesen. Sag ich jetzt mal. Ja? Meine Wachsamkeit hat dann irgendwie doch eingesetzt. Aber ich hätte es ja auch. Theoretisch hätte sie ja nicht einsetzen können. Und es gibt immer wieder Leute, die machen das und weg ist ihr Geld und die heben ihr ganzes Bankkonto ab und über. Also es ist unglaublich, was da passiert. Ja. So, aber die Wachsamkeit ist die Voraussetzung, damit ich Widerstand leisten kann. Und eine gewisse Nüchternheit braucht es also in Bezug auf der Kampfsituation, in der wir stehen. Also rosa-rote Wolken sich zu machen darüber, ach, das Leben im Glauben ist alles nur schön und nett und Gott nimmt mir alles ab und wenn es nicht so ist, dann ist er auch verantwortlich, dann schimpfe ich und sage, Gott, warum hast du nicht? Ne? Das ist ja da auch immer so die Masche, warum tust du nicht und machst du nicht? Und Gott sagt, wieso ist das deine Verantwortung, warum tust du denn nicht und machst nicht? Ne? Und, aber das machen wir eben gerne, wir schieben das ab und hier heißt es ja auch noch so ganz klar, die gleichen Leiden gehen über eure Brüder in der ganzen Welt. Also glaubt man nicht, dass es eine Spezialsituation ist, in der ihr seid, dass ihr angegriffen werdet, dass ihr wachsam sein müsst, dass ihr Widerstand leisten müsst. Das ist überall in der ganzen Welt das Gleiche. Und das heißt also nun, wir werden aus der Wachsamkeit von Gott nicht entlassen. Und spannend ist, jetzt mal zu gucken, das fand ich ganz, ganz spannend, dass das Wort wachen und bewachen ganz am Anfang in der Bibel schon vorkommt. Das hebräische Wort ist Shamar. Und gleich am Anfang der Schöpfung, noch im Paradies, gibt Gott dem Menschen diesen wichtigen Auftrag, der sich dann eben durchzieht bis jetzt, bis heute, wachsam zu sein. Und in 1. Mose 2,15 befiehlt Gott, den Garten zu bewachen oder es kann auch übersetzt werden mit zu behüten und manche übersetzen es mit bewahren. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Oder andere Übersetzung, Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden, der übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Und da steht wirklich dieses Wort, dieses hebräische Wort, Shamar, hat also diese Bedeutung, bewahren, beschützen, behalten, behüten. Und es ist doch interessant, dass schon der erste Mensch eine im Grunde genommen eine Wachsamkeitsaufgabe hatte. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht damit zusammenhängt, dass es ja tatsächlich den Feind schon gab. Ja? Dass eigentlich schon Adam die Aufgabe hatte, du pass mal auf, da, du hast eine Aufgabe von Bewahren und Beschützen. Es gibt einen Feind. Ja? Und dieses Wort Shamar finden wir dann im Hebräischen immer wieder auch in dem Wort Shomer, der Hüter. Gott ist nämlich der oberste Hüter und Bewahrer. Wir sind sein Abbild. Das finde ich jetzt auch wieder so schön. Ja? Gott als der, der sagt, ich bin der oberste Hüter. Ich bin der Beschützer, ich bin der Bewahrer. Aber mein Abbild hat die gleichen Aufgaben. Behüten, beschützen, bewahren. Und da heißt es eben im Psalm 121, da finden wir das so oft, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Der dich behütet, schläft nicht. Also wir arbeiten in unserer eigenen Wachsamkeit mit dem, der über uns wacht, zusammen. Beides gehört zusammen. Er behütet uns, wir müssen aber auch wachsam sein. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand. Und dann unten nochmal, der Herr behüte dich, das ist so ein Gebet jetzt, vor allem Übel. Er behüte deine Seele, er behüte deinen Ausgang und Eingang. von nun an bis in Ewigkeit. Und das zeigt so klar, wir brauchen den Schutz, wir brauchen, dass Gott wachsam ist, dass sein Angesicht über uns leuchtet, dass er auf uns sieht. Aber ein Teil dieser Verantwortung gibt er uns. Und die Folge, wenn wir das nicht wahrnehmen, ist die Vertreibung aus dem Paradies. Das ist die Folge von Nichtwachen. Und jetzt ist ja die Frage, wie komme ich denn in einen Zustand der Wachsamkeit? Und wieder mal, alles im Reich Gottes hat mit Training zu tun. Und wenn wir denken, Gott ist der beste Pädagoge und er überfordert uns nie, dann fängt er immer klein an und sagt, pass mal auf, das Erste, was du bewachen sollst, ist dein eigenes Herz. Und da heißt es dann in Sprüche 4,23, mehr als alles, was man sonst bewahrt oder bewacht. Bewache dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und das heißt, Gott sagt, pass mal auf, das Erste, was du jetzt bewachst, ist dein ganz persönlicher Bereich. Dein Herz, deine Gemeinschaft mit Gott, deine Gemeinschaft mit Menschen. Sorg dafür, dass dein Herzensgarten gut gepflegt ist. Und wir haben uns jetzt in dieser Zeit, in diesen Tagen jetzt, haben wir uns darum schon richtig gekümmert, dass unser Herzensgarten, da wo Unordnung war, dass wir gucken, wie wachsen die Pflanzen in unserem Herzen, was ist vielleicht uns geklaut worden. Und wir wissen auch von dem vierfältigen Acker, dieses Gleichnis, dass wenn der innere Garten verwildert, wenn also Dorndisteln aufwachsen und so weiter, dann kann das, was Gott in unser Herz hineinsäen will, eben nicht aufgehen und Frucht bringen. Aber Gott ist nicht derjenige, der die Disteln ausreißt, sondern er sagt, pass mal auf, das ist deine Aufgabe, deinen inneren Garten zu pflegen und darüber und da aufzupassen drüber. Und das, sagen wir mal, das Herausfordernde ist, an diese Aufgabe, wenn du es nicht tust, dann tut es keiner für dich. Es gibt Bereiche, da kannst du nicht jemanden anders für verantwortlich machen. Geht nicht. Mein Herz ist meine Aufgabe. Und eine der Ebenen, die darin sind, wenn ich über mein Herz wache, ich gucke, dass ich über dem Denken wache, weil das Denken eben ganz stark mein Herz beeinflusst. Und das heißt ja immer wieder in Buße heißt ja Umdenken. Was denke ich? Und wenn ich weiß, der Feind ist ein Lügner, muss ich damit rechnen, dass meine Gedanken irgendwie immer angegriffen werden mit Lüge. Dass ich Vorstellungen habe, dass ich Dinge habe, dass ich Gedanken habe, die sind einfach nicht in der Wahrheit Gottes. Es ist bei uns allen so. Und es ist total wichtig, dass wir das, was wir selber für wahr halten, abgleichen mit dem, was sagt denn Gott dazu. Ja, wie sieht er es? Und uns da immer wieder in sein Licht stellen. Und eine hilfreiche Frage, die ich wirklich für mich sehr hilfreich entdeckt habe, ist, dass ich Gott immer mal wieder frage, gibt es eine Lüge in meinem Leben, die ich glaube? Ich weiß es ja nicht, deswegen muss ich Gott fragen. Also gibt es eine Lüge, die ich glaube? Und wenn ich die Lüge glaube, merke ich ja gar nicht, dass ich eine Lüge glaube. Ja. So, deswegen brauche ich Gott. Und diese Frage, und grundsätzlich, wenn er solche Fragen an Gott stellt, dann ist es am besten, man hat ein Blatt Papier und schreibt die Antwort, die kommt, und die kommt sofort. Der Heilige Geist, Gott redet sofort und kontrolliere, sagt dein Verstand, Pause, ich schreibe das auf, was kommt, und dann kannst du drauf gucken und erlaube dem Verstand nicht, dass er die Gedanken, die Gott dir da gibt, gleich kontrolliert, sondern schreib es auf, lass es fließen. Und Gott antwortet sofort, und es gibt meistens mehr als eine Lüge. Und wenn er eine Lüge dir gezeigt hat, dann ist auch eine gute Frage, gibt es noch eine Lüge? Und vielleicht auch, gibt es noch eine Lüge? Und wenn nichts mehr kommt, ist gut. Aber das gehört wie so zur täglichen Hygiene oder wöchentliche Hygiene. Weil es ist einfach so, wir werden doch bombardiert. Von allen Seiten. Ständig werden wir mit Lügen bombardiert. Und deswegen, wir wissen das nicht. Das weiß nur der Heilige Geist, was wir davon geglaubt haben. Und deswegen ist es so eine Hygienefrage. Gibt es eine Lüge, die ich glaube? Und ihr werdet erstaunt sein. Ich meine, man denkt ja dann, weil man sie ja geglaubt hat, ach, da gibt es nichts. Die Überraschung ist immer groß, dass es so alles gibt. Und besonders in Situationen, die euch Unruhe machen, ist das eine sehr, sehr hilfreiche Frage. Wenn das Herz unruhig ist, frag Gott, gibt es eine Lüge, die ich glaube? Und dann, wenn die Lüge weg ist, werdet ihr merken, euer Herz ist im Frieden. Es kommt wieder in den Frieden. Und das Bewachen des Herzens hat ja ganz viel damit zu tun, dass es im Frieden bleibt. Befriedet. Ne? Das ist ja der Zustand, den Gott will. Nicht ein Unruhezustand. Wenn das Herz in Unruhe ist, dann kann ich schon immer davon ausgehen, irgendwas ist eingedrungen in meinen Herzensgarten, was sich besser hätte draußen lassen sollen. Und dann ist die Frage, wie kriege ich das wieder raus? Und deswegen diese hilfreiche Frage. Der Heilige Geist ist dabei, unser Paraklet, unser Begleiter, unser Kampfgefährte, die griechischen Soldaten, daher kommt ja das Wort, die zogen so paarweise in die Schlacht, und wenn der Feind sie attackiert, dann standen sie Rücken an Rücken, und der Paraklet war also der auf der anderen Seite da stand, ja, und sie deckten sich so gegenseitig den Rücken, ne? Wenn hier einer steht noch, dann haben sie beide Gesicht da und da, und der jeweilige Kampfgefährte wurde dann der Paraklet genannt. Und das ist auch eine der Dinge, die der Heilige Geist tut. Und wir müssen uns stark als Wächter auf ihn stützen. Er weiß das. Er weiß, wer da eingedrungen ist. Er weiß, wer da Unruhe macht. Er weiß, welche Lügen ich denke. Und so trainieren wir uns im Wachen. Und über allen Dienst, den wir sonst tun, so in der Gemeinde oder auch im Gebet, wo wir uns im Grunde genommen mit Ebenen beschäftigen, wo der Feind jetzt nicht uns persönlich angreift, sondern wo er vielleicht unser Land angreift oder so. Ja? Über all den Gebetsebenen dürfen wir nicht vernachlässigen, unseren eigenen Garten zu bewachen und zu behüten und zu gucken, wie sieht es da aus. Und ich habe jetzt da so eine Frage bei euch auf dem Bogen. Wir sind ja die ganze Zeit jetzt schon in diesen Bereichen am Arbeiten, aber vielleicht ist es doch noch was, wo der Heilige Geist was sagen will jetzt. Und zwar die Fragen sind, welchen Bereich meines eigenen Herzens sollte ich besser bewachen, wenn ich bis jetzt gar nicht im Blick gehabt? Oder, anderes Bild, gibt es eine Tür in meinem Herzensgarten, die offen steht für den Feind? Und ich habe überhaupt gar nicht gemerkt, dass ich da irgendwie was bewachen müsste. Solche Türen können Angst sein, Ärger, alles Mögliche. Ja. Also aber der Heilige Geist weiß das. Fragt ihn, schreibt auf, was euch kommt, diskutiert nicht, denkt nicht nach, ob es stimmt oder nicht.